Jawohl, Vollmacht klingt sehr gut. Ich bin gespannt, ob ich Vollmacht hier über die Technik habe. Angeschaltet ist es. Sollte auch starten. Und bis jetzt startet noch nichts. Jawohl, jetzt sieht es gut aus. Genau. Die Treue Gottes an dieser Allianz-Gebetswoche ist der Anlass. Und ich habe mal gedacht, eigentlich habe ich nur einen Punkt. Wir sind 2 Minuten fertig. Und dann sind mir so viele Sachen noch eingefallen, dass ich dann doch eine richtige Predigt draus gemacht habe. Ja, wo komme ich her? Wo bin ich mit diesem Thema Gottes Treue, sage ich mal, schon in Schwierigkeiten gekommen? Ich komme aus einem katholischen Hintergrund, in Bayern aufgewachsen, haben wir heute schon mal gehört, jawohl, wunderbar, in einer ganz braven Familie, Unternehmerfamilie, und ich war 3 Jahre lang in der Klosterschule, war also richtig so kleiner Klosterschüler da und dann entsprechend dressiert worden. Ja, was haben wir da gelernt in dieser Schule, was habe ich gelernt über Gott? Da war immer Gott da, Gott ist allwissend, Gott ist groß. Gott kennt deine Sünden, der weiß ganz genau, was du alles falsch machst. Oder, ja, er ist groß, er ist richtig allmächtig, haben wir heute auch schon gesungen, ist alles richtig. Und du bist klein. Du bist richtig klein. Du musst dich an die Gebote halten und musst Buße tun, damit er es gut mit dir meint. Ja, ich habe schon gelernt, er ist der liebe Gott, kennen wir alles, der liebe Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, wunderbar. Aber du musst dir deine Gnade schon irgendwo verdienen. Das ist das, was nicht so deutlich ausgesprochen wird, aber wenn du mit Katholiken redest, dann ist das, schwingt es immer so ein bisschen mit. Ich muss was tun. Taten sind wichtig. Du musst was tun. Und das ist bei allen Religionen so. Jede Religion überlegt sich, was muss ich Gott tun, um Gott oder die Götter gnädig zu stimmen. Kannst du rumgucken im Islam, kannst du rumgucken im Buddhismus, überall. Buddhismus gibt es keinen Gott, aber du musst trotzdem sehr viel tun. Aber die Frage ist, was muss ich tun? Und ich schätze mal, dass du diese Frage auch ab und zu hast. Was muss ich tun? Heute haben wir schon gesehen, ich muss vielleicht beten, damit der Schlüssel wieder da ist. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Kennst du das? Ich versuche, Gott zu gefallen, damit ich etwas von ihm bekomme. Ich muss den richtigen Schlüssel finden zu Gottes Herz. Und letzten Endes hängt damit mein Heil, meine Beziehung mit Gott, wesentlich von mir ab. Was tue ich? Und dieses Fundament für Glaube ist sehr wackelig. Fällt dir das auf? Wenn deine Religiosität dich ein bisschen triggert, oh, ich muss was tun, liegt es an dir. Und wenn wir über Gottes Treue reden, dann ist es anders. Da geht es nicht um dein Tun. Und das ist mir eben aufgefallen als braver Katholik. Und irgendwann mal bin ich dann über Campus für Christus auf die Idee gekommen, also zum Evangelium gekommen, dass Gott schon alles gemacht hat. Gott ist anders. Gott ist anders, als diese Welt tickt. Gott ist anders wie deine Religiosität. Gott ist anders wie alle anderen Religionen. Gott, also die Beziehung zu Gott ist eigentlich keine Religion. Christentum ist keine Religion. Christlicher Glaube ist eine Beziehung. Religion ist immer der Versuch des Menschen, irgendwas mit Gott in Verbindung zu kommen. Und im christlichen Glauben ist gerade andersrum. Und das ist schon der Kern. Wir können jetzt Schluss machen, ich habe schon alles gesagt. Wir schauen uns mal genauer an, was bedeutet das? Warum ist Gott, wo ist Gott so viel anders? Wo ist der christliche Glaube so viel anders? Wo ist die Vollmacht? Aha, jawohl. Schauen wir mal, ob es noch eins weitergeht. Die Verbindung sollte klappen. Der Beamer ist, ich muss auf den Beamer schalten. Nee, ich glaube, ich muss zum Computer hin. Ich habe es angeschaltet, ja, ganz grün und die ich sag mal, Technik wieder mal, mach's mal eins weiter, klick bitte. Kannst du das machen für mich? Eine Sekunde, jawohl. Vollmacht über Technik, wir lieben es. Wir schauen uns mal genauer an, was steht im Schöpfungsbericht drin. Oh, jetzt schauen wir uns gar nichts an. Was steht im Schöpfungsbericht drin? Wie ist Gott ganz anders? Ich probiere es nochmal, ich habe angeschaltet, ich sage Start und jetzt probiere ich es nochmal. und es geht immer noch nicht. Ah, jetzt geht was. Wir machen hier Übung vor laufenden Kameras. Oh ja, jetzt kam was. Es kam von dir. Okay, dann lasse ich es sein, genau. Genau, von Anfang an ist Gott anders als das, was wir in Religionen so hören. Wir kennen die Geschichte, die muss ich euch nicht vorlesen. Wir schauen uns mal den Schöpfungsbericht an. Er macht einen Garten für den Menschen. Er schafft die ganze Welt, das kann man sich sowieso nicht vorstellen. Und dann macht er einen Garten für den Menschen. Der Volksglaube ist normalerweise, der Mensch muss was für Gott tun. Der muss Opfer bringen, der muss irgendwo sich an der richtigen Stelle anstellen, der muss waschen oder sowas. Nee, Gott macht. Gott macht einen Garten für den Menschen. In der ganzen Religionsgeschichte von anderen vergleichenden Religionswissenschaften ist das besonders, anders. Auch im griechischen, römischen Gottesbild, das ja bei uns immer im Hintergrund so in unserer Kultur da ist, da muss man Opfer bringen, gnädig stimmen. Er setzt in dem Garten Grenzen und Mitte. Ihr erinnert euch, der Garten Eden wurden geschaffen, gibt es vier Flüsse außenrum. Man kann sich das physikalisch nicht so gut vorstellen, dass die vier Flüsse, die den Garten Eden begrenzen, wo fließen die hin? Aber das ist Rahmen und in der Mitte setzt er einen Baum, zwei Bäume. Und das Bild dafür ist, Gott setzt Grenzen und Gott setzt die Mitte. Der Volksglaube ist, Gott ist lieb und er macht ja schöne Sachen, aber Begrenzungen, ist ja komisch. Nee, Grenzen sind was Schönes und was Gutes. Der Garten ist begrenzt. Es gibt einen begrenzten Raum für den Menschen, der ist richtig groß und weit, aber er setzt Grenzen. Also Gott schafft ein Raster, Gott schafft Grenzen. Und er handelt nach einem Plan. Er handelt, hat einen ganz klaren Plan. Der Volksglaube ist, naja, Gott ist irgendwie, ganz genau weiß man es nicht, gerade im Islam, da ist Gott so ferne, da weiß man gar nicht, ist man gerettet oder nicht, das hat man keine Ahnung. Oder was tut der? Gott ist irgendwie launisch, gerade bei den griechischen Göttern, die sind sehr menschlich, die hauen sich auch manchmal gegenseitig. Gott hat einen ganz klaren Plan. Und Gott gibt einen Auftrag. Einen ganz klaren Auftrag. Der Volksglaube, was haben wir für einen Auftrag im Volksglaube? Eigentlich muss ich das Beste aus meinem Leben machen. Ich muss mich selber verwirklichen, das kennt ihr alles. Ich muss irgendwo mein Schäfchen ins Trockene bringen. Meine Eltern haben gesagt, wir wollen mal, dass es unsere Kinder besser haben. Solche Glaubenssätze kennen wir, aber der Auftrag Gottes ist was anderes. Ihr sollt die Welt euch untertan machen und ihr sollt bebauen und bewahren. Ein Riesenauftrag, die Welt gestalten, nicht das Beste für dich rausholen, sondern die Welt in meinem Namen, so als ob es Gott selber wäre, entwickeln und schön machen. Einen schönen Garten bepflanzen, bebauen und dort kleine Gärten bauen. Also ein fantastischer Auftrag. Und der Raum, den Gott geschaffen hat, ist wirklich groß. Also das ganze Garten Eden. Und er verbietet wenig. Es gibt nur ein Gebot, nicht von dem Baum essen. Alles andere darfst du tun, stell dir das mal vor. Da ist ein Gott, der uns einen riesen Raum schafft und nicht mit viel Geboten kommt. Der hat ein Gebot, nicht essen von diesem Baum bitte. Und als allerletztes habe ich hier hingeschrieben, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Im Volksglaube ist das überhaupt nicht reflektiert. Was bedeutet das? Gottes Ebenbildlichkeit kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Oder vielleicht ganz schlimm, Volksglaube sagt, ich bin wie Gott, ich kann zum Mond fliegen, ich kann alles, ich kann ewig leben. Das ist ja auch ein Traum von manchen Wissenschaftlern, dass man das Leben verlängern kann. Also ist eine Überheblichkeit oder ich verstehe es gar nicht. Das ist der Volksglaube. Wer diesem Schöpfergott nachgeht, der spürt, boah, Gott ähnlich heißt gestalten. Heißt Schönheit, heißt mitfühlen, was Gott fühlt. Heißt, ich kann sowas wie Gott kennenlernen. Ich kann den Schöpfer kennenlernen, weil der tickt ein bisschen ähnlich wie ich, weil ich so ähnlich ticke wie er. Ich weiß, was schön ist. Damit ist ein fester Grund gelegt, der nicht vom Menschen abhängt. Spürt ihr das? Nicht mein Glaube, was ich tue, sondern was Gott getan hat, steht im Mittelpunkt. Das ist das Besondere an Gottes Treue. Er tut, er ist der Handelnde. Er ist der Schaffende und der Mensch ist der Empfangende. Die nächste Folie, da ist es schon genau. Ich lese euch da einfach ein paar Verse vor. Herr, dein Wort bleibt ewig, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währt für und für. du hast die Erde fest gegründet und sie besteht und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen besteht sie bis heute, denn es muss dir alles dienen. Da kommt der Mensch gar nicht vor. Alles ist von Gott, auf Gott hin geschaffen und wir sind kleine Spielfiguren. Wir dürfen in diesem großen Spielfeld eine Rolle spielen. Also mein Katholikenherz ist hier gesprengt worden, sage ich jetzt mal, weil ich will ja was tun. Und hier steht ganz deutlich, nee, Gott hat getan. Und Gott ist treu in sich selber. Das ist seine Eigenschaft. Der kann gar nicht anders. Der hat Spaß daran, oder hatte Spaß daran, diese Welt geschaffen und sogar den Menschen geschaffen, hat gesagt, das ist sehr gut, das ist richtig cool, was ich da gemacht habe. Ich habe es gemacht. Wir schauen uns nochmal an, wie es dann weitergehandelt hat, nämlich den Bund. Der Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, der ist ein einseitiger Vertrag. Das ist auch ganz interessant, du kannst mal weiterklicken. Genau, der Bund, den er geschlossen hat, 1. Mose, ihr kennt die Geschichte, Abraham geht da umher und plötzlich begegnet ihm Gott und Gott zeigt ihm die Sterne und dann sagt er, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich versuchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Spürt ihr die gleiche Haltung? Ich tue es, sagt Gott. Und ich tue für dich, lieber Abraham, und für dich, durch dich, für alle Menschen. Da steht nicht drin, bitte die 10 Gebote einhalten, die gab es da noch gar nicht, aber bitte tu dieses und jenes, du musst sie vorher waschen und du musst Opfer bringen und sowas. Nein, ich tue. Unsere Verträge, die wir machen, weltliche Verträge, sind normalerweise, du gibst mir Geld, dann kriegst du das Haus. Du tust das und ich tue das und das ist die Regel, die wir machen. Ist ja ganz normal. Hier, dieser Bund ist einseitig, ist anders wie menschliche Bündnisse. Da geht es nicht, ich tue das und tu das, sondern ich tue, reicht schon. Ich mache das mit dir. Du kannst dich dagegen wehren, dann wird es ein bisschen schwierig. Besser machst du es nicht. Aber ich handle. Also Gott immer wieder der Handelnde, der Feste, der Mensch ist der Unsichere. Also Abraham hat ja auch nicht alles richtig gemacht, er hat sogar seine Frau als Schwester getarnt und dann dem Pharao gegeben. Ein bisschen peinlich, genau, aber das ist eine andere Geschichte. Wir schauen uns das Gesetz an, die 10 Gebote. Die hebräische Formulierung der 10 Gebote, die du sollst, haben wir die übersetzt, die kann auch heißen, du wirst. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du wirst Vater und Mutter ehren. Der Hebräer hört beides. Für den Hebräer sind das nicht Gebote, die er unbedingt einhalten muss, und sonst ist alles schlecht, sondern es sind Lebensanweisungen. Kein Strafregister. Das haben die Menschen draus gemacht und die Juden haben das dann wirklich in ganz viele kleine Gesetze gefasst, umgebaut. Hier ist es eine Verheißung, eine Lebensverheißung. Hier ist Gott der Handelnde und es geht auch nicht um ein Gesetz im Wesentlichen. Es sind die 10 Gebote oder die 10 Lebensanweisungen. Auch der gleiche Spirit. Ich hoffe, ihr kriegt es mit. Gott ist der Handelnde und der Mensch ist der Empfangende. Und der Mensch bekommt hier eine Lebensanweisung und kein Gesetzeswerk. Und dann auch wieder 2 Bibelverse. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott, der treue Gott ist, der den Bund und die Gnade bewahrt. Er macht den Bund und er bewahrt sie und er ist treu. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das hält er gewiss. Das ist so eine scharfe Aussage gegen meinen Unglauben. Wir schauen uns noch Jesus an. Auch da ist der gleiche Spirit. Du kannst gleich weiterklicken. Er vergibt uns die Sünden. Und zwar nicht, weil wir so gut waren oder weil wir es endlich kapiert hatten, sondern Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der tut's ohne Vorbedingungen. Der macht uns den Weg frei, ob wir wollen oder nicht. Und damit können wir, wenn wir wollen. Sonst konnten wir gar nicht. Er gibt uns den Heiligen Geist. Den gibt er natürlich schon mit den kleinen Vorbedingungen. Wir müssen Ja sagen. Also seinen Leuten hat er gesagt, genau, ihr bekommt den Geist, ihr seid ja, ich habe meine Vergebung anbekommen. Gott tut, Gott ist der Handelnde und das ist das Spannende dabei. Gottes Treue ist ein festes Fundament. Wir lesen nochmal ein paar Bibelverse, genau, ich habe sie hier aufgeschrieben. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Der verändert sich nicht. Sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Paulus diskutiert es an manchen Stellen in seinen Briefen. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Der Herr ist treu, der Herr wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das sind schon satte Aussagen. Die nehmen wir manchmal so, naja, genau, als Verheißung, als Ermutigung für den Tag. Aber meine Frage ist, stellst du dich auch drauf? Glaube bedeutet geloben. Ich nehme das als mein festes Fundament. Es gibt so tolle Zeugnisse, die machen Mut. Ihr kennt so schöne Bücher wahrscheinlich. Was ist mit deinen eigenen Erlebnissen? Ich habe die spezielle Erfahrung machen dürfen, bei Campus für Christus leben wir von einem Spenderkreis. Also man muss so viele Leute suchen, dass genügend Geld zusammenkommt, dass man das Gehalt bezahlen kann. Und ich kannte jetzt nicht so arg viele Leute und das war für mich die Nagelprobe. Gott, wenn du willst, dass ich in so einem Missionswerk arbeiten will, soll, dann brauche ich das Geld. Ich frage natürlich viele Leute, aber das klappt nie. Also mein Glaube war so kleiner. Wir sind losgegangen, meine Frau und ich, und haben ganz viele Leute angefragt. Und nach einem halben Jahr ungefähr hatten wir tatsächlich das Geld zusammen. Und eine kleine Geschichte ist mir noch so in Erinnerung. Wir haben in einem Hauskreis unsere Arbeit vorgestellt und dann haben ein paar gesagt, oh ja, können wir uns vorstellen. Und am nächsten Tag bekommen wir einen Anruf. Dann sagt er, ich war nicht dabei, ich bin Arzt. Meine Frau war gestern dabei und ich finde es cool, was ihr macht. Ich würde euch ganz gerne unterstützen. Es war September und ich habe gesagt, von Anbeginn des Jahres rückwirkend mit 500 D-Mark pro Monat. Dann hat er gleich beim ersten Mal 6.000 D-Mark überwiesen. Der war gar nicht dabei. Der hat uns gar nicht gehört. Der hat es über seine Frau gehört. Tolle Frau, also bin so dankbar. Aber das war für uns ein Zeugnis und so ein Zeichen, dass Gott handelt, auch wenn wir müssen einfach unseren Teil tun, ist ja klar, wir müssen immer Ja sagen, wir müssen sagen, ich will dich. Aber Gott ist der Handelnde. Gott lässt sich nicht lumpen. Und wir hatten so eine Phase, dass wir immer wieder neue Unterstützer brauchen, mehrmals in den letzten 30 Jahren bei Campus. Und ich muss gestehen, bei mir wächst der Unglaube auch wieder. Ich erlebe es jeden Tag, aber bei mir wächst der Unglaube immer wieder. Also auch jetzt haben wir gerade gemerkt, unsere Kostenstelle geht so auf null zu. Was passiert? Oh, ich weiß nicht, wen soll ich noch fragen? Sowas ist menschlich, gehört auch dazu, gehört zur Hausaufgabe. Und ich merke, dass mein Glaube da klein wird. Und da muss ich mich wieder neu aufraffen. Ja, noch eine Geschichte. Und mein Sohn, mein zweiter Sohn, hat sich im letzten halben Jahr entschieden, auch in die Fußstapfen des Vaters zu treten, oder der Mutter in dem Fall, und vollzeitig zu Campus zu kommen. Und ich habe mir gedacht, will ich, dass der das Gleiche erlebt? Oh Mann, diese Angst, klappt es oder klappt es nicht immer wieder? Du gehst ja aufs Wasser und weißt nicht, ob das Wasser trägt. Dass du genügend Leute findest, die dich unterstützen, nee, über Geld redet man nicht so gern. Ist ein bisschen peinlich. Habe ich auch schon gefragt, ihr könnt mich unterstützen. Genau, ihr merkt schon, wie das peinlich ist. Ja, er hat es probiert, er ist dabei und er ist jetzt gerade bei 50-60%. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und erst jetzt im Dezember habe ich mit ihm drüber geredet und da hat er genauso eine ähnliche Erfahrung gemacht. Er hat gesagt, ich habe gebetet für 200 Euro in den nächsten 2 Monaten neue Zusagen und in den ersten 12 Tagen von 14 Tagen kamen 20 Euro. Dann hat er dem Herrn gesagt, naja, dann muss halt morgen 180 Euro schenken. Natürlich war das klappt wohl nicht. Jeder hat gedacht, nee, wird wohl nicht. Und am Wochenende hat er dann von seiner eigenen Gemeinde, wo er sich auch vorgestellt ist, eine Zusage über 200 Euro bekommen. Also die 200 Euro in diesen 2 Wochen sind wieder eingetreten. Er hat es ganz konkret als Gebet hingelegt und hat gesagt, boah, Gott ist so groß, Halleluja. Das erlebst du nur, wenn du dich aufs Wasser machst. Also wie geht's bei dir? Gottes Treue Ist ja klar, theoretisch wissen wir es. Wo bist du herausgefordert, konkrete Schritte zu machen? Ich habe 2, 4, 5 kleine Beispiele, wo ich ganz konkret werden will. Gott ist treu. Was bedeutet das ganz konkret? Erstmal, Gott sprengt unsere Vorstellungen. Erwarte nicht, dass du es richtig verstehst. Sei bereit, dass Gott deine Maßstäbe immer wieder sprengt und ja, deine Grenzen erweitert. Ein kleines Beispiel. Und wir hatten einen Pflegesohn, der war 10 Jahre bei uns und dann ist es schwierig geworden und irgendwann mal ist er ins Gefängnis gekommen für 2 Jahre. Und im Gefängnis darfst du nur Besuch bekommen von jemandem, den du als Häftling einlädst. Also ein Häftling muss sagen, die Leute dürfen mich besuchen. Hat er natürlich seine Mutter eingeladen und dann hat er sich überlegt, soll er uns, seine Pflegeeltern, auch einladen? Das war ihm so peinlich. Der hat gesagt, Mensch, ich habe ja alles kaputt gemacht. Die waren ja so nett zu mir, der hat uns wirklich lieb gehabt und ich habe alles verschissen. Ich habe es wirklich kaputt gemacht. Die werden mich nie besuchen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Seine Vorstellung. Nein. Gottes Gnade ist irgendwo begrenzt. Die Schweigers, die haben mich jetzt, die vergessen mich jetzt und ich bin unten durch. Er hat sich dann doch ein Herz gefasst, ob ich da zumindest einladen kann, ich sie ja mal. Die werden natürlich sagen, nein. Auf der anderen Seite, für uns war das, wir wussten ja, er ist im Gefängnis, haben das irgendwo mitbekommen, für uns war das klar, natürlich besuchen wir den, wenn der kommt, also wie können wir da den Zugang bekommen? Und von daher, wie wir den Brief bekommen haben, haben wir sofort gesagt, ja klar, selbstverständlich, von unserer Seite war es schön, dass wir ihn besuchen können, von seiner Seite war es erstmal peinlich. Und dann hat er gesagt, ich habe die 2 Jahre mehr Besuch bekommen als alle anderen Häftlinge. Ihr wart treu und es hat mein Herz so berührt, ich bin so begeistert. Wow, ich habe was erlebt von Gott. Für uns war das nicht schwierig, weil wir lieben ihn. Aber er, so auf der menschlichen Seite, hat da diese Begrenzung gehabt und ich fand es so schön, dass Gott ihm auch gezeigt hat, nee, Gott ist treu. In dem Fall durch die Schweigers zeigt er ihm, lass deine menschlichen Maßstäbe, das könnte eine Begrenzung sein, immer wieder aufbrechen. Was machst du mit dem Gefühl, ich möchte auch was tun? Ist ja klar, Gott ist ja lieb und du darfst ja was tun. Mein Vater hat mal eine Einladung gehabt von irgendwelchen Bekannten und die wollten ihm, weil er ihnen was geschenkt hat, wollten sie ihn zum Essen einladen. Haben sie ihn zum Essen eingeladen, wir waren als Kinder auch dabei und dann wollten natürlich die Bekannten das Essen bezahlen, das war ja so eine Art von Revanche und mein Vater ist hingegangen, hat das Essen selber bezahlt. Der wollte sich nichts schenken lassen. Das war ihm zu peinlich. Für mich war das so schräg. Warum? Das war doch ausgemacht, ein Essen, das als Antwort für eine schöne Tat gedacht war, sozusagen ein Dankesessen, und du lässt dir das nicht geben. Manchmal ist der Stolz so hoch, du lässt dir nichts geben. Geh an den Stolz ran. Gott will dich beschenken im Übermaß. Lass dein Herz weich werden, nicht wie das auf meinen Vater. Du kannst gerne was tun, als Antwort, dass er für dich gesorgt hat, aber nicht anstatt und nicht umzu. Was machst du mit dem Gedanken, naja, Vergebung kenne ich ja, alles vergeben, alles wunderbar. Je mehr ich sündige, desto mehr Vergebung gibt es. Ist doch cool, ich kann machen, was ich will. Kleines Beispiel ist uns gestern am Küchentisch eingefallen. Da hat die Karin erzählt von einem Pastor, der schon 70 ist und berühmter Pastor in den USA offensichtlich, der jetzt bekannt hat, dass er fremdgegangen ist für mehrere Jahre. Und das ist ziemlich doof und ist natürlich durch die Presse geht es gerade, ich glaube, das ist aktuell. Und seine Frau sagt, es fällt ihr sehr schwer, aber sie wird sich nicht von ihm trennen, sie wird bei ihm bleiben. Sie will ihm vergeben, auch wenn es ihr schwer fällt. Klingt erstmal sehr schön. Man könnte aber denken, das ist eine Berechnung von dem Typen. Der weiß, jetzt ist er alt und krank, der braucht ja noch jemanden, er erwartet, dass seine Frau ihm vergibt, tut sie ja auch ganz brav. Boah, cooles Leben, oder? Also man kann ja auch berechnend sündigen. Och, gibt ja eh, also Vergebung gibt es ja, richtig cool, mache ich ein cooles Leben. Komischer Gedanke, gell? Habe ich auch den Gedanken. Also ich denke manchmal so berechnend, boah, Gott vergibt ja. Aber Paulus sagt da an der Stelle, das sei ferne. Nee. Mach da keine Berechnung draus. Gott will geben, spür sein Herz, aber versuche nicht, ihn damit auszutricksen. Da bist du auf der Fall. Da bist du weg von seinem Herzen. Sondern bleibe in der Mitte. Sei dankbar für Gottes Treue und fordere Gott nicht heraus. Geh nicht so sehr an die Grenzen. Er wird dich selber an Grenzen führen. Nimm einfach in Anspruch, dass er dich beschenkt. Sozusagen wie eine Entlastung. Kennt ihr, wer wird Millionär? Bei dem dritten Joker 16.000 Euro, dann ist dann die 32.000 Euro ein Freischuss. Wer wird Millionär? Kennt ihr? Also wer nicht 4 Joker, sondern 3 Joker hat, der hat dann bei 16.000 Euro eine Grenze. Also du stellst immer Fragen und sowas. Und wenn du die 16.000 erreicht hast, die nächste darfst du falsch machen und du fällst nicht runter. Also sonst fällst du immer runter. Wenn du irgendwas falsch machst, fällst du immer auf 500 Euro runter. Und das ist so dieses Beispiel, die 32.000 Euro Frage, ist genauso die Haltung. Gott hat alles für dich gemacht, du hast einen Freischuss. Aber erwarte nicht, dass du, also du wirst nicht bestraft. Also Strafe steht nicht im Vordergrund. Bleib in der Mitte, sei dankbar für Gottes Treue. Er will dich beschenken. Du hast sozusagen bei ihm immer so eine Art Freischuss, weil er ist treu, auch wenn du untreu bist. Und der letzte Gedanke. Manche Leute schauen sehr stark auf Erfolg. Ich bin so zum Ende meines Studiums, hat mich ein Campus-Mitarbeiter herausgefordert. Was willst du mit deinem Leben anfangen? Du willst sicher erfolgreich werden. Du willst auch im Geistlichen erfolgreich werden. Wie kannst du dein Leben am besten einsetzen? Überleg dir mal, wenn du in eine Gemeinde gehst, zum Beispiel die Ansgar-Gemeinde, vielleicht kommen durch dich 10 Leute zum Glauben und dann durch die du da zum Glauben geführt hast, auch nochmal 20 oder 30. Dann hast du in 30 Jahren, hast du dann 60 Leute zum Glauben geführt, so ungefähr. Wow, ist schön, die Gemeinde ist gewachsen, richtig cool. Und dann hat er gesagt, wenn du zu Campus kommst, dann führst du in einem Jahr vielleicht einen zum Glauben oder zwei. Aber weil wir multiplizieren, sind es dann nach 2 Jahren 4. Und nach 4 Jahren 8. Stellst du mal nach, wie viel es nach 30 Jahren ist, wenn das so weitergeht und jeder macht genauso weiter, dann bist du bei 5 Milliarden. Wo willst du dein Leben einsetzen? Wo willst du Frucht bringen? In der Gemeinde oder bei Campus? Ganz schön hart, oder? Also ich bin hier gelandet, ich bin auch bei Campus zu Campus gegangen und die 5 Milliarden sind noch nicht zum Glauben gekommen. Aber das war so ein Effektivitätsgedanken, den wir manchmal so haben. In Amerika gibt es den Gedanken, wie viel Dollars kriege ich für eine Bekehrung? Großunterstützer denken so. Dieser Gedanke ist nicht das, was Gott hier im Blick hat. Erfolg oder Frucht ist da im Glauben. Wollen wir das Ackerfeld, 100-fache Frucht, wunderbar. Aber wenn das die Mitte ist, dann bist du falsch gewickelt. Der Hiob, der hat auch alles richtig gemacht. Der hat viel Frucht erlebt. Und Gott hat ihm alles genommen, um ihm zu zeigen, es kommt auf meine Beziehung an. Und am Schluss hat er die Beziehung bekommen oder empfunden, gespürt. Ich habe dich vorher nur vom Hörensagen gehört, heißt es dann am Ende, jetzt sehe ich dich von Angesicht zu Angesicht. Und Gott hat ihm wieder alles zurückgegeben. Also auch die Frucht ist dann wieder gelaufen. Aber wenn die Frucht im Mittelpunkt steht, wenn wir ein Erfolgsdenken haben, auch im christlichen Glauben, dann sind wir falsch gewickelt. Gott will in erster Linie seine Treue an dir zeigen. Der will an dein Herz, weil das das Kostbarste ist. Und all die Dinge außenrum, Erfolgsgedanken, ich muss was tun, nein, ich traue mich nicht, Stolz, die will er wegschieben. Lass ihn ran an dein Herz. Er ist treu und er ist das Stabilste, was es gibt. Amen.